Eins der wichtigsten Instrumente für uns Product Owner in der Wertmaximierung unseres Produkts ist die Priorisierung von Elementen im Product Backlog. Allgemein nennt man das gerne auch das Product Backlog Management. Aber warum ist das eigentlich mehr als Priorisieren? Warum ist das eigentlich mehr als das, was wir machen? Darüber unterhalten sich in dieser Folge Oliver und Tim. Euch nun viel Spaß beim Hören dieser Folge und natürlich auch hoffentlich viele hilfreiche Impulse.
Product Backlog Management ist laut Scrum Guide eine der zwei zentralen Aufgaben für einen Product Owner. Natürlich haben wir uns auch in sehr frühen Folgen hier im Podcast darum schon mal gekümmert, aber wir wollen das heute nochmal tiefer aufgreifen und über die Standards hinweggehen und mal tiefer reingucken. Und wenn ich wir sage, bin ich froh, dass ich nicht alleine hier bin und sage an meiner Seite ein herzliches Willkommen an den Olli.
Hallo Tim.
Oliver, du hast jetzt dich in den letzten Monaten mit Product Backlog Management noch mehr beschäftigt, als wir das sonst schon immer für unsere Trainings und Workshops tun, denn du hast eine Product Management Backlog Masterclass, schwieriges Wort, aufgesetzt und auch durchgeführt. Kommt jetzt so gefühlt, alle 9 Monate oder so, für Anfang des Jahres ist auch schon wieder was eingestellt. Masterclass heißt, dass man wirklich einen Deep Dive macht über mehrere Termine rund um das Thema Product Backlog Management und häufig, also im ersten Moment dachte ich damals auch, als du das gepitcht hast hier bei uns intern und so diskonzeptionell angegangen bist, dachte ich, was willst du da über 3 Termine machen? Das ist doch irgendwie relativ klar. Man kann in User Story Sachen reingehen, aber du hast es ja explizit geframed auf effektives Product Backlog Management. Mhm. Steigen wir doch damit mal ein, wenn ich dich hier als Experten bei mir habe. Was ist denn für dich Product Backlog Management? So erstmal in a nutshell.
Also wenn wir von Scrum aus gucken und wie immer einen kurzen Blick in den Scrum Guide werfen als Orientierung, dann ist das relativ genau definiert im Scrum Guide. Ne? Also es ist eine Aufgabe des Product Owners, hast du ja gerade eben schon gesagt. Und es gibt da dann 4 explizite Punkte, die wir als Product Backlog Management zusammenfassen würden. Und der erste Punkt ist schon einer, der zumindest in den Masterclass, die ich jetzt gemacht habe, einmal vor Ort auf den PO Days, einmal online, doch einige überrascht oder ihnen nicht so klar war, nämlich das Produktziel, also sprich das Product Goal, zu entwickeln und explizit zu kommunizieren. Ne? Also das hat ja wenig erstmal gefühlt mit dem, was man sich so unter Arbeit mit dem Product Backlog vorstellt, irgendwie zu tun. Ja, wir beide wissen, das Product Goal gehört zum Product Backlog, aber dass ich im Product Backlog Management die Aufgabe habe, auch dieses Product Goal zu entwickeln und vielleicht auch für die explizite Kommunikation dieses Product Goals als Product Owner verantwortlich zu sein, ist ein Punkt, der zumindest nicht immer so bei den Teilnehmenden und mit Menschen, mit denen ich mich unterhalte, gesehen wird.
Ja, das Product Goal ist ja auch noch nicht so alt, wenn man so will, in der neuesten Version des Scrum Guides November 2020 erst reingekommen und so richtig durchgesetzt hat es sich in der Praxis eben halt noch nicht, weil es da ja auch dann Diskussionen gibt, dass sozusagen der gesamte Inhalt des Product Backlogs nur auf dieses Product Goal einzahlen sollten. Und das ist in der Praxis natürlich schon schwierig, würde ich sagen.
Ja, und da wir glaube ich, Schwierigkeiten bei Product OwnerInnen mit so Zielen haben oder mit einer Formulierung von Zielen, die wir beide sehr wahrscheinlich als sinnvoll ansehen würden, nämlich eher Outcome Goals, ist ja mit dem Sprintziel genauso. Ne? Also da haben wir ja auch schon häufiger hier in dem Podcast diskutiert. Allein ein Sprintziel, ein Outcome-Sprintziel zu entwickeln und dann sich zu überlegen, was ich in den Sprint packe, fällt ja vielen Product-Ownern auch schwer. Wir kommen nachher noch auf so 2, 3 Gründe. Ne? Aber dass es explizit formuliert ist, dass es die Aufgabe im Product-Backlog-Management ist, dass es so ein Product Goal gibt, dass es entwickelt wird und dass ich es auch explizit in der Kommunikation benutze und aktiv dabei bin, ist so der erste Punkt. Der zweite, was Product Backlog Management umfasst, da sind wir halt eher bei etwas, glaube ich, was viele in dem ersten Schritt darunter verstehen, dass ich die Product Backlog Einträge erstelle. Das müssen nicht zwangsläufig immer nur User Stories sein. Wir hatten vor kurzem ja auch eine User Story Folge oder Arbeit mit User Stories. Das können auch irgendwelche anderen sein. Da könnt ihr gerne auch reinhören. Also was wir da auch zu Arbeit mit User Stories oder mit Anforderungen auch erzählt haben und wie wir uns ausgetauscht haben. Aber auch dort, und das finde ich den zweiten spannenden Punkt, gibt es dann die Erweiterung und diese klar zu kommunizieren. Also spannend, ne? Zweiter Punkt. Zweites Mal ganz klar Thema Kommunikation. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, auch etwas, was einige Product Owner als ihre Hauptaufgabe sehen und unter Product Backlog Management einordnen würden, nämlich die Reihenfolge dieser Backlog-Items, Product Backlog-Items, dann auch festzulegen. Schrägstrich, sprich Priorisierung. Und der vierte, ich mache es jetzt erstmal rund und dann können wir über die Punkte auch nochmal kurz sprechen, ist, dass ich sicherstellen muss, dass das Product Backlog transparent und sichtbar und von allen, die irgendwie damit was zu tun haben mit dieser Produktentwicklung, auch verstanden ist. Und für mich ist auch dieses Verstanden ist, hat natürlich wieder sehr stark auch wieder mit einem Kommunikationsaspekt zu tun. Das heißt, wenn ich es platt zusammenfassen würde, sind, glaube ich, die zwei entscheidenden Punkte, die eher überraschen, dass ich zielorientierter arbeiten muss, indem ich ein Product Goal habe und damit umgehe. Und der zweite Punkt, dass sehr, sehr viel Kommunikation auch weit über die Zusammenarbeit mit meinem Development-Team oder mit den Developern hinaus sehr wahrscheinlich stattfinden muss, um dieser Anforderung von Product Backlog Management irgendwie gerecht zu werden.
Ja, kann ich insofern unterstützen, dass, also Zielorientierung und Kommunikation, jetzt mal so diese beiden Themen. Ich würde das mit der Zielorientierung vielleicht noch ein bisschen weiter fassen, weil selbst wenn man nicht mit dem Product Goal arbeitet bislang oder das nicht so bekannt ist, ist die Ausrichtung der und auch Reihenfolge des Product Backlogs an einer Product Roadmap im sozusagen Korridor einer gewählten Produktstrategie, in der Ausrichtung auf eine Produktvision halt total wichtig, finde ich. Weil ansonsten ist Product Backlog Management nach meiner Erfahrung, und ich habe die Fehler alle selber gemacht, total beliebig. Dann wird das Thema Priorisieren viel schwerer. Man diskutiert halt oder man hat weniger gute sachliche Argumente mit Stakeholdern, warum man etwas hoch oder runter priorisiert, also hoch oder runter sortiert im Backlog. Wenn ich diesen strategischen Rahmen habe, also dieses Stack von Vision, Strategie, Product Roadmap, Outcome, Ziele, Product Goal, Sprintziel, dann fällt, glaube ich, das ganze Product Backlog Management auch leichter. Und es ist halt deutlich mehr, als irgendwie ein paar Stories und Bugs oder Tasks hoch und runter zu schubsen. Ne?
Ja, oder sie halt habe ich ja eben angedeutet, aus dem fachlichen Verständnis in eine technische Formulierung umzuwandeln, also eher so eine Art von Requirements Engineering zu machen. Und ich würde aber gerne noch einen letzten interessanten Aspekt so ganz grundsätzlich zum Product Backlog Management erwähnen, weil es gibt auch die Formulierung, dass das Product Backlog Management effektiv sein soll. Das in meiner Welt und in meiner Interpretation bedeutet das, dass ich ein Gefühl dafür entwickeln sollte und auch lerne, auf welche dieser vier Themen, die wir gerade irgendwie auch erwähnt haben, es sich denn lohnt, wie viel Zeit irgendwie zu investieren, damit das Ganze halt auch wirklich gut funktioniert und ich halt mein Produkt möglichst wirksam und erfolgreich nach vorne bringen kann. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei so den Punkten, die ich beobachte in diesem Product Backlog Masterclasses, wo es am häufigsten irgendwie fehlt, nämlich das Gefühl zu haben, wie viel Zeit investiere ich jetzt wirklich für Priorisierung, du hast es ja auch schon angedeutet, oder wie viel Zeit investiere ich jetzt an Formulieren von Product Backlog Einträgen oder in Richtung Kommunikation oder Formulieren von Zielen.
Aber lass uns mal nochmal, bevor wir da reingehen, helfe ich nochmal eine Sache. Das Thema effektives Product Backlog Management in Kombination mit Kommunikation und viel Transparenz. Da denke ich auch immer dran, mit wem rede ich in welcher Detailtiefe über das Product Backlog Management. Weil ein Fehler, den ich persönlich gemacht habe, ist halt viel zu viele Stakeholder auch viel zu tief mit manchmal in mein Product Backlog reinzunehmen. Und da organisiert man sich selber so das Mikromanagement von anderen ganz gerne. Also ich sage immer, wenn ich jemandem wirklich auf einzelne User Story oder Task-Ebene was vorlege, dann ist es total menschlich, dass jeder von uns oder jeder Stakeholder da auch eine Meinung zu hat. Und dann sagt, das muss aber hoch oder das muss aber runter. Und damit kriegt man halt manchmal einen Einfluss rein oder einen Eingriff rein in seine Arbeit, den man gar nicht möchte. Das heißt, hier dann wiederum sozusagen eine Ebene höher zu steigen, zu sagen, lass uns über das Sprintziel, lass uns über das Produktziel mit bestimmten Stakeholdern noch reden. Das wäre für mich eben auch, nach meinem Verständnis, auch Teil eines effektiven Product Backlog Managements. Will sagen, Product Backlog Management und Kommunikation heißt für mich jetzt deshalb nicht im Umkehrschluss, jedem immer alle meiner einzelnen Product Backlog Einträge und User Stories zu zeigen.
Bin ich völlig bei dir, ne? Also 100% d'accord. Und ich glaube auch, dass dieser Punkt, den wir eben hatten, sicherstellen, dass das Product Backlog verstanden ist und dann vielleicht auch von einer bestimmten Stakeholder-Gruppe verstanden ist. Wenn mein Backlog natürlich sehr, sehr feingranular ganz kleine Einträge hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Stakeholder die große Idee dahinter verstehen, indem sie aufs Backlog gucken, relativ gering. Und auch ich gebe, ne, wir reden da über viele Tipps und Tricks und Kleinigkeiten, und ich kann am Ende auch gerne nochmal zwei, drei Sachen teilen, die ich auch in dieser Masterclass unter anderem versuche, mit den Teilnehmenden zu erarbeiten. Aber ein relevanter Punkt ist, den du gerade auch schon erwähnt hast, wenn jemand mit mir auf der Ebene der Reihenfolge der Product Backlog Items diskutieren will, ist es, glaube ich, immer eine ganz gute Idee, als PO kurz innezuhalten und mal so einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, ob ich gerade die Diskussionsebene nicht mindestens eine Ebene nach oben führe. Weil ich die auf der Backlog-Ebene über so einen einzelnen Item vielleicht gar nicht gewinnen oder führen kann. Also der andere hat vielleicht total gute Argumente, warum jetzt für eine ganz andere Zielgruppe dieses eine Item irgendwie auch total wichtig ist. Wenn wir aber auf der Ebene drüber beim Sprintziel oder beim Product Call gesagt haben, wir arbeiten jetzt in den nächsten 3 Monaten eigentlich, um genau dieses Problem für diese Zielgruppe von unseren 3 Zielgruppen zu lösen, dann ist es natürlich viel einfacher, eine Anforderung wegzudiskutieren oder erstmal, wir machen die nicht jetzt, die Diskussion zu führen, als wenn ich auf dieser kleinteiligen Ebene einsteige und gucke, ob der eine Bug wichtiger ist als der andere. Das heißt, der Trick in der Kommunikation ist, glaube ich, eher genau das, was du gesagt hast, dann immer zu gucken, ob ich bei diesem ganzen, ich glaube, Ralf Jochem in diesem Professional Product Owner Buch sagt das, da gibt es so dieses Product Management Gap dazwischen, zwischen Vision und Backlog, dass das sinnvoll gefüllt ist mit Strategie und Roadmap und anderen Dingen und Product Goals, und dass ich immer da versuche oder beim Decision Stack die Ebene der Kommunikation eins nach oben zu nehmen.
Ja, Decision Stack ist ein gutes Stichwort. Die Folge sollten wir auf jeden Fall auch verlinken, ja, an der Stelle. Lass uns nochmal zurückkommen und da ein bisschen strukturierter reingehen. Du hast eben gesagt, dir sind so 4 Dinge aufgefallen, die am häufigsten fehlen bei einem effektiven Product Backlog Management. Mhm. Und das eine, was du, glaube ich, ja auch schon ein bisschen klarer ausgeführt hast, war eben, dass so das Gefühl fehlt, wie viel Zeit soll ich denn auf welche Aufgabe des Product Backlog Managements investieren? Was sind denn die anderen 3 Dinge? Die weiteren 3 Dinge.
Ja, also wir kamen natürlich zum Teil eben auch schon dran vorbei. Also das, was in fast allen Fällen fehlt, zumindest wenn die POs auch eher aus so einem agilen Scrum-Kontext kommen, ist halt tatsächlich das Product Goal, ne? Also das Produktziel. Und damit eigentlich auch der Fokus, meinetwegen für so einen Zeithorizont der nächsten 3 bis 6 Monate, je nachdem, was für ein Produkt ich entwickle. Und der Hintergrund ist auch, glaube ich, relativ klar, dass ich auch da immer noch sehe, dass relativ viele Product Roadmaps eher in Richtung Projektpläne gehen und da auch wieder Features oder größere Epics oder Initiativen draufstehen. Und ich natürlich daraus auch schwer vielleicht ein Outcome-Ziel ableiten kann. Wenn wir viel eher in die Richtung Outcome-orientierte Roadmaps gehen. Und wir haben ja auch durchaus 2, 3 Folgen zum Thema Product Roadmaps gemacht. Und da draußen gibt es auch viele interessante Talks. Ihr habt ja auch beim Product Tank mal den Phil Hornby gemacht, der ja auch so Beyond Now Next Later Roadmaps und verschiedene Ansätze macht. Also ich glaube, dass ein Problem immer noch ist, dass es zu sehr projektplanorientierte Roadmaps gibt, die dann keine wirklichen Ziele oder Outcome-Ziele mit beinhalten. Wenn ich das hätte, meinetwegen aus der Go-Product-Roadmap vom Roman, egal wie wir, ne, also wir verlinken die anderen Folgen, dann steht da eigentlich das aktuelle Product-Goal mit drin, weil da gibt es eine Zeile Goal und ein paar Metriken für den nächsten Zeitintervall XY. Und das wäre für mich das aktuelle Product Goal. Und wenn ich das nicht habe, haben wir ja eben schon gesagt, habe ich natürlich Schwierigkeiten, andere Dinge wegzudiskutieren, die halt kommen, die nicht auf das Ziel einzahlen. Und das führt dann halt zu einer ganzen Menge anderer Herausforderungen, wie zum Beispiel extrem großen Backlogs, die halt irgendwie alles aufnehmen und eigentlich schwer zu handeln sind.
Okay, also zweiter Fehler oder was als zweites fehlt, so ist das Ziel oder der Fokus. Machen wir weiter.
Es ist gerade spannend, dass du sagst, zweiter Fehler. Ich glaube, ich würde es noch nicht mal als Fehler der Product Owner so framen oder beschreiben. Ich glaube, es gibt ja gute Gründe, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Und dann versuche ich Backlog-Management in diesem Kontext zu machen und das führt dann eher zu diesen Dingen, die wir hier beobachten und irgendwie erwähnen. Die Konsequenz daraus ist, dass man häufig an ganz anderen Stellen ansetzen muss, damit ich vielleicht effektives Product Backlog Management überhaupt betreiben kann.
Aber okay, zurück, also das heißt, wir sagen die vier Beobachtungen, Auffälligkeiten, ja.
Und die bei den meisten halt irgendwie anders sind als so, wie wir uns das vielleicht vorstellen würden. Mhm. Und Punkt 3 ist, haben wir eben auch schon kurz erwähnt, ich glaube, dass selbst die Hoffnung, die wir gerade formuliert haben, halte bestimmte Stakeholder oder bestimmte Menschen von einer bestimmten Detaillierungsebene, vielleicht auch von dem Product Backlog weg, dass das durchaus einige POs, die ich betreuen kann und die in der Masterclass waren, verstehen und auch versuchen. Also da liegt es gar nicht am Willen. Aber dass sie nicht wissen, wie es geht. Weil ich glaube, ich muss auf bestimmten Ebenen, wo meine Stakeholder sind oder mit einer bestimmten Erfahrung, die Stakeholder haben, ganz andere Geschichten in ganz anderen Zeithorizonten, zum Teil mit ganz anderen Vokabeln erzählen. Wenn ich jetzt nur sage, ja guck mal, wir setzen diese drei Stories um und bin dann wieder in meiner Wortwahl auf dieser Detaillierungsebene und vielleicht auch sehr technisch, dann korrespondiert das überhaupt nicht mit dem, was die Stakeholder irgendwie brauchen und wollen. Die wollen eher ein klares Bild von der generellen Richtung haben, aber ob ich diesen Bug da nehme oder nicht. Und da ändert sich A, der Zeithorizont und B, ändert sich in meiner Welt auch das Vokabular. Und das haben viele einfach nicht gelernt und das werden wir aber auch, sage ich ehrlicherweise, in der Masterclass nicht lernen in 3 Sessions, so wie die aufgesetzt ist. Aber eine Sensibilität dafür zu erzeugen, wo man vielleicht mal hingucken kann und an sich arbeiten kann, das ist mir zumindest sehr wichtig.
Prima, dann lass uns zur nächsten Auffälligkeit oder Beobachtung kommen.
Ja, die Frage danach, wo ist denn euer Backlog, ist die eigentlich fast durchgängige Antwort, ja, in Jira. Und ich glaube, die wenigsten der Stakeholder wissen, wo sie wie in Jira gucken müssen, um das Backlog überhaupt zu finden. Geschweige denn, dass sie dann verstehen, was da so drinsteht, so wie die Sachen irgendwie aufgebaut sind. Viele, würde ich behaupten, haben noch nicht mal einen Zugang zu Jira, weil es halt eher so das interne IT-Produktmanagement-Product-Owner-Zusammenarbeitstool irgendwie ist.
Und es geht ja jetzt auch nicht um das Tool selber, das Atlassian-Tool Jira. Also ich glaube, das gilt, was du jetzt beschreibst, gilt für jedes andere digitale Backlog-Verwaltungstool genauso.
Genau. Und da kommt halt die Frage, ja, wie kriege ich das hin, dass meine Stakeholder vielleicht wissen, wo das Backlog sich befindet und da eine Transparenz auch drüber kriegen, was da passiert und eine größere Klarheit, was wir wollen. Und ich glaube mittlerweile, dass man vielleicht nicht ohnehin kommt, irgendeine andere Form der Darstellung und Kommunikation und Transparenz in Richtung Stakeholder zu etablieren, was halt vielleicht nicht das technische Tool ist, was uns hinterher auch hilft, die Produktinkremente zu bauen, automatisch zu releasen und wie auch immer. Das ist alles viel zu technisch. Also es gibt mittlerweile ein paar POs, die ich begleiten kann, die dann eher auch so eine Art Miro-Board oder Concept-Board, ist ja egal, irgendwie haben. Man kann ja sogar auch ein bisschen Jira andocken, aber die andere Visualisierungs- und Darstellungsform mit einer viel geringeren Einstiegshürde für die Stakeholder wählen, damit diese Klarheit und Transparenz und Kommunikation überhaupt stattfinden kann. Das ist natürlich zusätzliche Arbeit, aber ich glaube, dass sie gut investiert ist.
Ja, das ist ein Aspekt, den ich im Rahmen Stakeholder-Zusammenarbeit immer auch rausnehme und sage, ihr braucht sicherlich für euer Team, meinetwegen so ein Tool wie Jira, das sind ja auch Stakeholder, die Leute im Team, wenn man bei einem weiten Stakeholder-Begriff bleibt, aber für Business-Stakeholder, also für andere Bereiche, die vielleicht nicht so tief reingucken sollen oder auch nicht die technischen Fähigkeiten haben, sich in solchen webbasierten, IT-nahen Systemen zu bewegen, müssen sie auch nicht. Nehmen wir mal, weiß nicht, Strategie, Sales, fachliche Domänen, Sparte oder so. Den muss ich es halt im Zweifel anders aufbereiten. Und sei es Miro, sei es vielleicht ganz klassisch PowerPoint, zumindest eine Chance geben, dieses Thema Transparenz über das Ziel, Transparenz über die Sortierung der gerade wichtigsten Sachen im Backlog herzustellen. Ja.
Und vielleicht ist dann die Art der Darstellung auch eine ganz andere als eine geordnete Liste von oben nach unten. Ne? Also wenn ich schon den Schritt aufs Miro-Board mache, warum soll ich das nicht als eine Story-Map darstellen? Weil dann kann ich halt irgendwie die Wirkung, die ich im nächsten Schritt erzielen will, egal ob es jetzt mein Sprint-Goal dann ist, was ich links dran schreibe oder mein Product-Goal, visualisieren. Damit habe ich es vielleicht mit in meiner Backlog-Darstellung. Vielleicht versteht auch der Vertrieb viel stärker, wie halt der Nutzer durch das System geht, indem ich halt die, du kennst dich viel besser aus, du bist unser User-Story-Mapping-Experte, aber wie nennt sich das, User-Activities oder sowas dann halt visualisiert habe, ne? Also die Schritte, die der Nutzer durch die Applikation macht. Und ich habe auf einmal eine ganz andere Klarheit und Transparenz. Und ob jetzt in dem aktuellen Teil und Outcome, was ich versuche zu erreichen, der Wirkung, da 10 Zettel hängen habe, und in welcher Reihenfolge ich die mache, sind, glaube ich, den meisten Stakeholdern egal. Also ist die Frage, ob diese Darstellung einer eindeutigen Liste überhaupt für bestimmte Stakeholder die richtige Darstellungsform ist. Ne?
Genau, das sehe ich als ein Grundübel. Ein Product Backlog ist halt eine eindimensionale Liste. Und damit kriege ich manchmal nicht die Komplexität abgebildet, die so ein Produktkontext halt hat. Deshalb eben, wie du schon sagtest, bin ich großer Fan vom Story Mapping. Und Story Mapping kann ich halt wunderbar eben mit Stakeholder nutzen, um über Outcome, über Wirkung zu reden und losgelöst von dem Output der eigentlichen Story vielleicht. Und da können wir auch das ganze Thema Storytelling dann halt sofort aufreißen, weil es geht darum, in diesen, wir sind immer noch beim Product Backlog Management, ne? Mhm. Bei der Kommunikation über das Product Backlog, glaube ich, Storytelling und Geschichten erzählen zu können, die Ziel- und Wirkungsorientierung zeigen. Ich glaube, dann nimmt es die Leute auch mit.
Und ich habe ein ganz spannendes Backlog gesehen im Rahmen der Masterclass. Und jetzt kann man sich darüber streiten, ob man das als Backlog ansieht, aber ich fand das als Backlog mit Darstellungsarten, wo eher jemand anhand der Pirate Matrix seinen Backlog strukturiert hat. Ne? Also wenn ich jetzt sehr stark auf Nutzergenerierung und Gewinnung und Halten der Nutzer und so unterwegs bin, dann könnte ich mir ja 5 Buckets machen, ne? Also und sagen, ne, hier gibt's Activation, ne, und also Acquisition, Activation und all die 3 anderen R's. Und die Person hatte sich dann auch überlegt, wie viel Zeit in den Sprints will ich denn für welcher Phase im Rahmen dieser R-Matrix investieren? und hatte dann jeweils sortierte Listen, die sich dann so zusammengefügt hat. Aber ich glaube, die Kommunikation und die Transparenz für Stakeholder war viel klarer, weil er gesagt hat, wir investieren 30% der Zeit auf Activation-Stories oder Dinge, die wir umsetzen wollen. Und auf Referral und Empfehlungsdinge vielleicht nur 5% und zog sich dann aus allen was raus. Aber die Struktur und die Logik und warum ich was wie mache und worein ich investiere, war halt viel klarer. Und das, ne, neben dem User Story Mapping fand ich halt extrem interessant. Und ich glaube, da ein bisschen mehr Kreativität zu bekommen und ein bisschen mehr Mut raus aus so einer eindimensionalen Liste in einem Tool wie Jira zu kommen, kann, glaube ich, total helfen.
Ich finde, man merkt an unserem Gespräch jetzt schon, wie viel Seitenarme oder Verweise oder so wie wir genannt haben. Wir packen das auch alles in die Shownotes oder in den Blogpost rein. Das werden ein paar mehr Verweise auf ein paar andere Podcast-Folgen. Also ich habe auch gerade schon mal mir notiert, Pirate Matrix und Storytelling. Da haben wir ja überall Podcast-Folgen zu, das sollten wir verlinken. Ja. Das zeigt eben, finde ich, dass Backlog-Management, gutes, effektives Backlog-Management mehr ist, als ein paar Stories in welchem Tool auch immer hoch und runter zu schieben. Ich würde aber jetzt gerne nochmal deine Erfahrung anzapfen wollen, die du jetzt im Rahmen dieser Product Backlog Management Masterclass mit den Teilnehmenden gemacht hast. Das ist ja ein sehr interaktives und auch diskussionslastiges Format, aufgesetzt nur in 3 Terminen online im Wochenabstand. Könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, mal in Ruhe angucken, das Angebot. Das werden wir auch natürlich verlinken. Wie gesagt, nächste Durchführung ist schon terminiert und kann man natürlich auch in-house im Zweifel aufsetzen. Aber zurück zu deinen Erfahrungen hier. Was waren denn so vielleicht die, ich sag mal, 3 häufigsten Fragen, die in dieser Masterclass so hochkommen? Was waren so die typischen Schmerzen, die du erlebst? Plus, du hast ja im Vorfeld auch eine ganze Zeit lang auf LinkedIn und so Umfragen gemacht, woanders Surveys gemacht. Das heißt, du hast dich ja so ein bisschen in die Erfahrungen von POs mit Backlog-Management reingegraben.
Also ich glaube, Punkt 1 ist, das Backlog ist einfach zu umfangreich. Es ist zu groß und zu umfangreich. Und da sind wir so ein bisschen auch so bei so einem Punkt, was wir eben mit den Zielen hatten oder mit so einer, mit einem Verständnis, ich muss jede Idee, die an mich herangetragen wird, als Produktmensch dann auch in dieses Backlog packen. Und dann wird das Ganze viel zu groß und dann erzeugt es total viel Aufwand, immer wieder zu priorisieren, durchzugehen. Ich verliere den Überblick und da sind wir ein bisschen bei dem Punkt, ich glaube, dann verschwende ich auch wieder viel zu viel Zeit auf Aufgaben, die halt nicht hilfreich sind und das Ganze ist dann nicht mehr effektiv. Und ne, den einen Punkt habe ich gesagt, was führt zu großen Backlogs? Also ich packe die Ideen rein. Das zweite ist vielleicht, ich traue mich nicht, irgendwas wegzuschmeißen. Ne? Also ich glaube, wir hatten irgendwann mal den Spruch auch in den ersten Folgen und manchmal kam er von dir mit dem, das Runterpriorisieren halt wegschmeißen für Feiglinge ist. Ne? Also das gilt, glaube ich, immer noch. Und der dritte Aspekt, der ganz häufig zu großen Backlogs führt, ist, dass man das Produkt und das Backlog von jemand anders übernommen hat, der es so groß hat werden lassen und man nicht weiß, wie man damit umgeht. Und ich empfehle halt zu radikalem Fokus. Ne? Also wenn ich ein Product Goal habe, alles zu hinterfragen, egal ob es geerbt ist oder nicht und Ideen drinstehen, alles, was vielleicht schon älter ist als ein halbes Jahr, aber nicht mehr angefasst ist, einfach raus damit. Und ich muss es ja nicht löschen, aber ich kann es ja irgendwo anders hinschieben in diesen ganzen elektronischen Tools.
Ganz früh, ich erinnere mich gerade, ganz frühe Folge, ich glaube in 50er, 60er, also es muss irgendwie 2021 gewesen sein. Ich pack's mal rein, irgendwie, wie hieß das? Features wegwerfen, was braucht es dafür außer Mut?
Ja.
Spannend. Und das ist aber immer noch, also ich erlebe das auch. Also es fühlt sich ja auch schlecht an, Einträge aus dem Backlog zu entfernen oder gar wegzuwerfen, weil da ist ja vielleicht Arbeit reingeflossen, da stecken ja vielleicht auch Informationen drin, da ist eine Anfrage vielleicht von einem Stakeholder drin. Kenne ich selber, dass ich immer das Gefühl habe, vielleicht wird es ja noch wichtig, aber das eben, das würde ich heute sagen, auszublenden, zum Beispiel über entsprechendes Filtern in solchen Systemen. Also ich packe einen Tag rein und sage, ja, das war mal von früher, kann ich rausfiltern und zur Not komme ich da nochmal dran. wenn denn die Frage nochmal hochkommt. Weil ganz ehrlich, wenn es wichtig ist, kommt es wieder, ist der alte blöde Spruch. Also wenn mir dann ein Stakeholder nochmal wieder auf den Füßen steht, zu dem Thema, wo ich sage, das hatte ich doch eigentlich wegsortiert, okay, dann kann ich es ja rausholen. Aber das muss man ja immer sagen, effektives Product-Backlog-Management geht ja eben auch nicht mit zu großen Backlogs, weil alleine das Hoch- und Runterschieben, das sozusagen Durchwuseln durch so viele Einträge, kostet halt platt gesagt einfach viel, viel Zeit. Wenn mir die Übersicht da fehlt, ist das so der Wald vor lauter Bäumen. Ne?
Ja. Und nicht nur das Durchwuseln, sondern es führt natürlich auch dazu, dass ich Einträge finde, wo ich vielleicht gar nicht weiß, was ist denn das überhaupt? Gilt das noch? Mhm. So, und dann habe ich schon Zeit in irgendwas investiert, wo ich glaube, das hilft aber nicht weiter, ne? Also wenn ich das noch nicht mal weiß. Und außerdem sind die outdated, ne? Also wenn jetzt das nach einem Jahr wiederkommt, kannst du sicher sein, dass da auch nur eine Überschrift mit bla 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 geholfen hätte. Aber die ganzen Details kannst du auf jeden Fall auch wegschmeißen, weil du musst wieder von vorne anfangen.
Wie groß ist denn das optimale Backlog aus deiner Sicht? Wie viele Einträge hat es denn?
Es hängt natürlich davon ab, wie viel...
Das darfst du nicht sagen.
Doch. Also ich mache eine konkretere Aussage, aber es hängt, finde ich, ein bisschen davon ab, wie klein oder groß ich natürlich meine Product Backlog Items schneide und auch wie viel schafft das Team. Aber ich würde sagen, wenn wir ein Product Goal für die nächsten 3 bis 6 Monate haben, würde ich nicht mehr reinpacken als das, was wir wirklich in dieser Zeit auch schaffen und umsetzen können. Warum sollte ich das? Weil sonst steckt ja irgendwas drin, was auf jeden Fall im nächsten halben Jahr nicht angegangen werden kann. Und von einfach meinem Handling her, was ich glaube, womit ich gut arbeiten könnte, wäre so eine Größenordnung 50, 60 Einträge, könnte ich zum Beispiel noch relativ gut handeln, glaube ich.
Sehr gut. Ja, dann zurück zu den häufigsten Fragen aus der Masterclass.
Ich meine, kennst du auch aus unseren grundlegenden Product Owner Trainings, wir machen ja viele in-house, einer der Hauptpunkte, die immer kommt, oh, wie soll ich das priorisieren? Also Priorisierungsfragen. Welche Priorisierungsmethode?
Alles Prio 1 oder Prio 1 Sternchen oder Prio 0.
Ja, was auch immer. Und ich habe ja auch eine Umfrage, du hast das angeteasert eben auf LinkedIn zum Beispiel mal gemacht vor ein paar Wochen und Monaten. Wie priorisiert ihr eigentlich euer Backlog? Und die häufigste Antwort war Moskau. Und da war ich ein wenig entsetzt und habe auch, glaube ich, ein bisschen rumgerantet, weil ich das Gefühl habe, ja, ich kann das in 4 Buckets reinwerfen, meine Backlog-Items, aber das ist für mich noch keine eindeutige Reihenfolge, die ich damit einfach entwickeln kann. Also es klang so wie Moskau und dann so ein bisschen Bauchgefühl und wer am lautesten schreit. Und meine Antwort so ein bisschen darauf ist, es ist eigentlich völlig egal, welche Art von Priorisierungsmethode du nimmst. In meiner Welt wären es häufig mehr als eine. Ich kann ja mit Moskau vorsortieren und dann mir noch was anderes überlegen.
Lass uns nochmal kurz einführen. Moskau steht als Akronym für Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have. Ne?
Genau. Und es gibt da draußen natürlich auch in vielen PO-Trainings sowas wie Wert durch Aufwand, also Business Value durch Story Points im Aufwand, in der Komplexität der Umsetzung oder so. Lass es Reese sein, Kano. Ne? Also auch da werden wir sicherlich auch eine Podcast-Folge finden. Ich glaube, der Trick ist so ein bisschen, wenn ich diese Geschichte erzählen kann, die du schon angedeutet hast, auch mit dem Decision Stack, ist halt, naja, es fliegt halt ganz viel weg über Vision und eine validierte Produktstrategie und eine Outcome Roadmap und ein Product Goal. Ich glaube, dass dann Priorisierung gar nicht mehr die große Aufgabe ist, weil sich fast automatisch ergibt, was als nächstes irgendwie so zu tun ist. Und das ist halt spannend, dass die hohe Nachfrage nach, ja, wie priorisiere ich jetzt, häufig ein Symptom dafür ist, dass andere Dinge halt fehlen. Und um die Sache rund zu machen, du hast nach 3 Sachen gefragt. Ich stelle halt fest, dass ganz viele POs halt natürlich nicht autonom selber einfach nur ein Produkt entwickeln, sondern dass es mit mehreren Teams passiert. Und dass die Teams dann vielleicht auch so geschnitten sind, hatten wir auch in der User-Story-Folge Arbeit mit User-Stories, dass die halt eher so geschnitten sind nach technischen Komponenten und um dann wirklich Wert zu liefern, es durch mehrere Teams kommt. Und dass ganz viel Aufwand in Koordination, wer wann was macht, fließt und wie das passieren soll als Frage, was ich gar nicht als Aufgabe vom Product Backlog Management sehe, sondern eher die Frage auch wieder als Symptom dafür, dass ich eher in einem Projekt- und Ressourcen Verteilungsmanagement-Koordinierungsmodus bin und das ganz andere Ursachen hat, wo ich mal vielleicht hingucken sollte.
Hörst du denn häufiger noch, dass ein Team mehrere Backlogs hat?
Ja. Und sei es auch nur für die Features und für die Bugs. Hm. Wo ich auch denke, nee, auf gar keinen Fall, ihr müsst auch gegeneinander priorisieren, ist denn jetzt dieser Bug wichtiger oder dieser Defekt wichtiger als das andere oder technische Sachen. Es gibt ein Product Backlog, wo alles drinsteht, was wir planen und auch versprechen und das auch eine Zusage ist, wie wir unser Produkt weiterentwickeln wollen und was wir auch angehen wollen. Und alles andere nicht ins Backlog, aber es ist mir eigentlich eher egal, was. Und noch einen Schritt weiter, das würde auch, und das sprengt hier die Folge, natürlich auch bedeuten, dass auch meine Product Discovery Aktivitäten, wenn mein Team mit involviert ist, ich auch in mein Product Backlog mitpacken würde.
Mhm. Ja, aber wie siehst du das, wenn ein Team mehrere Produkte oder Services betreut? Ist natürlich schon per se ein Anti-Pattern, klar, aber würdest du dann auch sagen, sollten wir verschiedene Backlogs haben, um die Unterschiedlichkeit und Klarheit, Transparenz bezüglich jedes einzelnen Produktes zeigen zu können?
Also ich glaube, ich würde mir Views bauen, wo ich dann nur das eine Produkt sehe, damit klar ist, dass wie man da vielleicht überlegt, wie man da dieses eine Produkt weiterentwickelt. Das würde ich für alle Produkte bauen. Aber ich würde trotzdem, glaube ich, mit den Stakeholdern auf die gemeinsame Sicht auch gucken, weil ja klar sein muss, naja, mein Team arbeitet jetzt meinetwegen im nächsten Sprint an Produkt A und dann im übernächsten an Produkt B. Ist ja auch so eine Frage, ne? Also ich würde maximalen Fokus irgendwie herstellen und vielleicht ist der maximale Fokus, selbst wenn ich drei Produkte entwickle, dass ich nicht Aufgaben aller drei Produkte in einen Sprint packe, ne? Aber auch eine spannende Diskussion. Aber ich glaube, ich muss dann anderen Stakeholdern in der Kommunikation, im Product Backlog Management auch klar machen, wie denn der Gesamtplan für mein Team aussieht. Auch wenn es vielleicht einfacher ist, auch einzelne Views zu haben. Das wären für mich aber vielleicht keine einzelnen Backlogs, sondern dann auch wieder nur Filter auf bestimmte Teilaspekte der Aufgaben.
Sehr gut. Ja, vielen Dank für den Einblick aus der Masterclass und aus den üblichen Fragen. Lass uns zum Abschluss der Folge, Olli, wie eh und je zu den Tipps und Tricks kommen. Und wenn wir uns als Claimer greifen, effektives Product Backlog Management. Was sind deine Top-Tipps, um effektiv sein Product Backlog managen zu können als PO?
Also, ich habe festgestellt, dass das Voneinanderlernen von anderen POs, vielleicht auch sogar aus der eigenen Firma, weil wir hatten häufig immer zwei Product Ownerinnen aus einer gleichen Firma mit dabei, und sich darüber unterhalten, was in dem Kontext, in dem ich bin, so wirklich funktioniert und sich die Backlogs mal zeigen und drüber reden, warum man was wie macht, dass das fast sogar hilfreicher ist, als sich all diese Anregungen und Impulse von mir aus so einer Masterclass zu holen. Weil natürlich weiß ich das nicht, wie dieser individuelle Kontext aussieht. Und ich glaube auch, dass gerade, weil du es meintest mit effektiv, dass da miteinander abgleichen, mit welchen Themen man sich beschäftigen sollte, damit man möglichst erfolgreich ist, natürlich sehr organisations- und unternehmensspezifisch irgendwie ist. Das heißt, erster Tipp, den ich mitgeben würde, ist, tauscht euch da aus darüber. Was macht ihr? Warum macht ihr das? Was funktioniert? Was hat sich verbessert? Was hat sich verschlechtert? Und ich würde dann einen zweiten Tipp direkt anschließen, weil der damit zu tun hat. Ich würde nicht von heute auf morgen dann alles umstellen, so wie ich es jetzt mache, weil es gibt einen guten Grund, warum ihr Product Backlog Management so macht, wie ihr es macht. Sondern ich würde mich, genau wie ihr vielleicht auch Produkte entwickelt, mir überlegen, was ist denn jetzt der kleinste Schritt, den ich versuchen könnte zu verändern, um halt den größtmöglichen positiven Effekt zu haben, wie ich mit meinem Backlog arbeite und erstmal nur diesen einen Schritt dann irgendwie auszuprobieren und zu gucken, was passiert. Weil die Gefahr ist, wenn ihr mit all den 10 Ideen, die ich vielleicht auch reinwerfe, die anderen Teilnehmenden reingeworfen haben in der Masterclass, jetzt hingeht und alles komplett anders macht, habt ihr vielleicht 15 neue Herausforderungen, die ihr so habt. Das heißt, ich würde es auch da schrittweise, iterativ, inkrementell gucken, was passt da in meinem eigenen Kontext und nicht zu viel, zu groß direkt irgendwie verändern.
Ich werfe mal so ein paar kleinere Hands-on-Tipps rein. Ich würde auch vor allem darauf gucken, dass es nicht zu groß wird und ich würde immer als Lackmustest sehen, wenn ich Product Backlog Einträge plötzlich sehe, die ich nicht sofort erkennen kann, also wo ich qua Überschrift noch nicht genau weiß, was da drin steckt, oder wenn ich anfange, Dubletten zu erzeugen aus Versehen, das ist immer ein klares Signal dafür, dass das Backlog zu groß ist. Mhm. Und zweiter Hands-on-Tipp, gerade mit Jira sehe ich sehr häufig, dass die Leute so anfangen, mehrere Sprint-Backlogs schon vorzuplanen. Das Tool gibt das her, dass man sozusagen mehrere Sprints schon im Vorfeld aufmachen kann und man da so schon Stories in so kleine Buckets reinschieben kann. Das halte ich für deutlich zu preskriptiv. Würde ich zumindest mal deutlich hinterfragen, ob uns das nicht in einem komplexen Umfeld die Reaktionsmöglichkeit zu stark einschränkt.
Wenn du bei den Hands-on-Tipps bist, dann würde ich auch noch eine Sache reinwerfen. Ich würde mal ein wenig monitoren, was über Zeit mit meinem Backlog passiert. Wie verändert sich die Größe? Wie verändert sich die Anteil oder Anzahl der Bugs? Keine Ahnung, wie oft priorisiere ich um? Na, also einfach nur, um ein auf Daten und auf Größen, die ich beobachte, belastbare Einschätzung zu bekommen. Weil ganz häufig ist es auch Bauchgefühl, was gar nicht stimmt. Mhm. Mein Backlog wird immer größer, vielleicht wird es gar nicht größer. Na, also ich würde da mal so ein bisschen monitoren und so ein bisschen gucken, was passiert denn wirklich? Weil dann kann ich vielleicht auch viel besser entscheiden, was hilft mir denn, um effektiver unterwegs zu sein.
Sehr schön. Dann hoffen wir, dass ihr ein paar Impulse und Anregungen aus dieser Folge mitgenommen habt. Wenn euch das Thema tiefer interessiert, wenn ihr da das Wissen von Olli anzapfen wollt, kommt zu ihm in die Product Management Backlog Masterclass. 3 Sessions im Wochenabstand online, sehr interaktiv, eher kleine Gruppe und ja, viel ja, Erfahrungsaustausch, wie gerade gesagt. Ja, danke für deinen Einblick und dann drücken wir die Daumen, dass wir ein bisschen sozusagen anstupsen können in der Veränderung eurer Arbeit. Ich habe jetzt derweil gerade schon ganz, ganz viele Links zu alten Podcast-Folgen schon hier mit reingesammelt und aufgeschrieben, die wir dann alle in die Shownotes reinpacken.
Sehr schön.
In diesem Sinne, sorgt für ein effektives Product Backlog Management.
Noch eine Sache, bevor wir uns von euch verabschieden. Ihr habt uns in diesem Podcast kennengelernt und vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir eine Leidenschaft für das Teilen von Wissen und Geschichten haben. Aber wusstet ihr schon, dass wir nicht nur Podcast-Gastgeber sind, sondern auch als Speaker für Events zur Verfügung stehen? Wir sind begeistert, unser Wissen und unsere Leidenschaft für die Produktentwicklung mit euch zu teilen. Wenn ihr also auf der Suche nach fesselnden Rednern für eure Veranstaltung seid, sei es Konferenzen, Meetups oder Firmen-Events, dann denkt direkt gerne an uns. Wir freuen uns darauf, eure Veranstaltung mit frischen Ideen und einem interaktiven Ansatz zu bereichern. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@produktwerker.de oder vereinbart einen Telefontermin unter produktwerker.de.